Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klarer Kopf, Wege aus dem Trauma, deinem Podcast für mentale Gesundheit und emotionale Balance. Mein Name ist Timo und heute sprechen wir über ein Thema, das essentiell für deine emotionale und deine körperliche Regeneration ist, nämlich dem Schlaf. Vielleicht kennst du das Gefühl, du liegst abends im Bett, aber dein Kopf kommt einfach überhaupt nicht zur Ruhe. Oder du schläfst ein, wachst aber in der Nacht ständig auf. Vielleicht hast du auch das Gefühl, du schläfst eigentlich gut genug, aber bist trotzdem den ganzen nächsten Tag müde und unkonzentriert. Wenn du dann auch bereits mit Stress, Ängsten oder den Folgen von Trauma zu kämpfen hast, dann kann dieser schlechte Schlaf deine Symptome noch weiter verstärken. Aber die gute Nachricht ist, du kannst daran selbst etwas ändern. Wie immer am Anfang der Episode der kurze Warnhinweis. Wenn du selbst unter schweren Schlafstörungen leidest, dann solltest du mit einer Fachperson dich besprechen. Die Inhalte dieser Episode hier dienen der Wissensvermittlung und der Selbsthilfe und ersetzen natürlich keine medizinische Diagnose oder Therapie. Wenn du dazu weitere Fragen hast oder möchtest, dass ein bisschen individueller auf dich eingegangen wird mit deinen Schlafproblemen, dann trau dich, send mir eine Nachricht, entweder über die sozialen Netzwerke oder schreib mir eine E-Mail an timo@dr-timo-schüler.de. Die Daten dazu findest du aber auch wie immer in den Shownotes. Also, lass uns anfangen. Wusstest du, dass bis zu 80% der Menschen in irgendeiner Form mit Schlafproblemen zu kämpfen haben? Du bist also nicht alleine. Und dass chronischer Schlafmangel dein Risiko für Bluthochdruck, für Diabetes, für Depressionen und auch sogar Demenz drastisch erhöhen kann. Die gute Nachricht ist eben, du kannst aktiv was dafür tun, um besser zu schlafen. Und genau darum soll es heute gehen. Also genau um das, was passiert eigentlich während des Schlafes? Und warum hat Schlafmangel denn eigentlich wirklich so drastische Auswirkungen auf unsere Gesundheit? Aber auch, wie du mit einfachen, wissenschaftlich belegten Methoden deine Schlafqualität selbst verbessern kannst. Wenn du eben Lust hast, tiefer in dieses Thema einzutauchen, dann bleib unbedingt dran. Also lass uns gemeinsam herausfinden, wie du besser schlafen und damit auch besser leben kannst. Was passiert eigentlich, während wir schlafen? Schlaf selbst ist ein hochkomplexer biologischer Prozess und der ist weit mehr als nur dieses Ausruhen. Früher hat man bis weit ins letzte Jahrhundert hinein, hat man immer gedacht, dass während des Schlafes das Gehirn komplett herunterfährt, also quasi wirklich wie so ein PC. Das weiß man mittlerweile, dass das eben nicht so ist. Während wir schlafen, laufen eben im Körper unglaublich viele Prozesse ab, die dann für unsere Regeneration, klar, aber auch für unser Immunsystem und sogar unsere kognitive Leistungsfähigkeit eben essentiell ist. Ein erholsamer Schlaf verläuft dabei zyklisch. Das heißt, wir durchlaufen während der Nacht mehrmals verschiedene Schlafphasen, die jeweils unterschiedliche Aufgaben im Körper erfüllen. Diese Phasen sind kein Zufall. Die werden durch ein fein abgestimmtes Zusammenspiel von Hormonen, von Neurotransmittern und unserem sogenannten zirkadianen Rhythmus gesteuert. Wie sehen jetzt diese Schlafphasen im Detail aus? Also es ist so, dass jeder Schlafzyklus, der aus mehreren Phasen besteht, dauert ungefähr 90 bis 110 Minuten. Und während dieser 90 bis 110 Minuten werden vier verschiedene Schlafphasen eben durchlaufen. Zum einen die Einschlafphase, das ist der Non-REM-1 oder N1-Schlaf. Und das ist so ein Übergang vom Wachsein zum Schlafen. Und diese Phase dauert nur wenige Minuten selbst an und ist eben diese leichteste Schlafphase. Der Körper beginnt sich zu entspannen und die Gehirnwellen verlangsamen sich eben auf Beta- oder auch auf Alpha-Wellen. Das Hormon Adenosin, das steigt an und das signalisiert eben dem Gehirn, dass es Zeit ist, mal herunterzufahren. Melatonin wird durch den dunkler werdenden Lichtreiz auch noch aus der Zirbeldrüse ausgeschüttet und verstärkt dann noch die Müdigkeit. In dieser Phase sind wir besonders störanfällig. Also selbst kleinste Geräusche, Licht, das kann uns sofort wieder wecken. Dann haben wir als zweites die Leichtschlafphase, Non-REM-2 oder N2. Und da beginnt jetzt langsam das Gehirn mit der Verarbeitung. Wir verbringen ungefähr 50% unserer Schlafzeit genau in dieser Phase. Der Puls wird gesenkt, die Atemfrequenz senkt sich und die Körpertemperatur wird gesenkt. Das Gehirn wechselt dann auch langsam von Alpha auf Theta-Wellen, während sogenannte Schlafspindeln auftreten. Das sind schnelle, kurze neuronale Impulse, die unser Gehirn eben dabei unterstützen, Reize auszublenden. Gleichzeitig setzen sich dann aber auch erste regenerative Prozesse in Gang. Und diese Phase schützt uns davor, bei jedem kleinen Geräusch wieder aufzuwachen. Also das ist quasi so der Übergang. Als drittes haben wir dann die Tiefschlafphase, den Non-REM 3 oder N3. Und das ist die wichtigste Phase für die Regeneration. Diese Phase wird auch als Slow Wave Sleep, also SWS, bezeichnet. Und hier ist es so, dass da Deltawellen dominieren. Und das sind die langsamsten Gehirnwellen. Der Körper selbst beginnt dabei intensiv zu regenerieren. Das heißt, die Zellreparatur findet statt, aber auch das Muskelwachstum. Also man kann seine Muskeln wachsen lassen quasi im Schlaf. Während dieser Phase wird aber auch das Immunsystem gestärkt und Krankheitserreger bekämpft. Außerdem wird das Wachstumhormon HGH, Human Growth Hormone, weiter ausgeschüttet und erreicht das Maximum. Und unser Gehirn entgiftet sich selbst. Da werden Stoffwechselabfälle wie eben sowas wie das Beta-Amyloid abtransportiert. Das ist wichtig für die Prävention von Alzheimer und eben Demenz. Ohne ausreichenden Tiefschlaf fühlen wir uns dann trotz langer Schlafdauer müde, sind aber auch anfälliger für Infektionen und leiden unter Konzentrationsproblemen. Das ist eben so, wenn man mal eine lange Nacht gehabt hat und man sich immer hin und her gewälzt hat und ist nie wirklich in die Tiefschlafphase hineingekommen, dann merkt man das am kompletten nächsten Tag, vielleicht sogar auch noch 2 Tage. Dementsprechend ist diese Phase ultra wichtig, um eben zu regenerieren. Und zu guter Letzt haben wir dann noch den sogenannten REM-Schlaf, Rapid Eye Movement Schlaf. Und das ist dafür zuständig für die kreative und emotionale Verarbeitung. Die Tiefschlafphase ist die körperliche Verarbeitung und im REM-Schlaf wird eben ja geistig die psychologische Verarbeitung durchgeführt. Das Gehirn ist nämlich dabei fast so aktiv wie im Wachzustand. Die Muskeln sind währenddessen gelähmt. Das ist logischerweise ein Schutzmechanismus, dass wir eben nicht im Schlaf wild um uns herumschlagen. Die Träume, wenn wir träumen, die entstehen genau in dieser Phase. Unser Gehirn verarbeitet dabei nämlich eben Emotionen, Erlebnisse und Erinnerungen. Informationen werden konsolidiert. Wenn du die anderen Folgen von mir schon gehört hast, das ist die Zeit, wo der Geschichtenschreiber oder Geschichtenaufschreiber die Dinge richtig einsortiert und richtig verarbeiten kann. Das Gedächtnis wird sortiert und eben Gelerntes gefestigt. Und in dieser Phase werden auch noch Dopamin und Serotonin weiter ausgeschüttet. Das nimmt zu. Und das sorgt dann nach dem Aufwachen zu einer verbesserten Stimmung. REM-Schlaf hilft uns eben, Emotionen zu verarbeiten, kreativ zu denken und Erlebnisse im Gedächtnis wirklich abzuspeichern. Unser Schlaf wird eben nicht nur durch innere Mechanismen gesteuert, sondern auch durch einen natürlichen biologischen Rhythmus, den sogenannten zirkadianen Rhythmus, hast du bestimmt schon mal gehört. Und dieser 24-Stunden-Zyklus, also es ist nicht nur der Schlafzyklus, sondern der 24-Stunden-Zyklus, beeinflusst eben nicht nur unseren Schlaf, sondern auch, wie die Hormone ausgeschüttet werden. Zum Beispiel das Cortisol und das Melatonin. Das sorgt auch für die Steuerung des Stoffwechsels insgesamt. Das steuert die Körpertemperatur, aber auch den Blutdruck und unser komplettes Immunsystem. Wie wird das denn reguliert? Also was reguliert denn diesen zirkadianen Rhythmus? Und da ist der wichtigste externe Taktgeber, ist eben das Licht, insbesondere blaues Licht von der Sonne. Unsere Augen besitzen dabei nämlich spezielle Photorezeptoren, die das Licht an den sogenannten suprachiasmatischen Nukleus, kurzer SCN, kann man sich besser merken, im Gehirn eben weiterleitet. Und dieser steuert dann die Ausschüttung von Hormonen. Das heißt, morgens früh, helles Licht, Sonne, da wird die Produktion von Cortisol und von Serotonin gesteigert. Das heißt, wir werden wach und aktiv. Und die Melatoninproduktion wird gestoppt. Die findet nicht statt. Abends, weniger Licht, Dunkelheit, wird eben die Melatoninproduktion hochgefahren. Wir werden müde. Die Körpertemperatur sinkt und der Stoffwechsel verlangsamt sich eben. Und wenn dieser Rhythmus eben gestört wird, zum Beispiel durch künstliches Licht, Schichtarbeit, Jetlag oder eben die ständige Bildschirmnutzung, auch von unseren wunderbaren kleinen Smartphones am Abend, dann kann das eben massive Auswirkungen auf die Schlafqualität haben. Was sind denn jetzt die kurzfristigen Auswirkungen nach einer schlechten Nacht? Hat jeder schon mal von uns erlebt. Aber schon eine einzige Nacht mit zu wenig oder eben einem unterbrochenen Schlaf, das kann spürbare Folgen haben. Zum einen ist es so, dass die Konzentration und die kognitive Leistung sinken. Das Arbeitsgedächtnis ist eingeschränkt. Man kann sich selbst Dinge schlechter merken, Aufgaben insgesamt angehen und ist insgesamt eingeschränkt. Man ist so wie mit angezogener Handbremse. Die Reaktionszeit selbst verlängert sich. Das führt natürlich auch zu einem viel höheren Risiko für Unfälle. Und die eigene Problemlösungsfähigkeit, die nimmt weiter ab, weil der präfrontale Kortex weniger aktiv eben ist. Studien haben dabei gezeigt, dass nach 24 Stunden Schlaf die eigene kognitive Leistung vergleichbar ist mit jemandem, der 0,8 Promille Alkohol im Blut hat. Außerdem führt das zu einer erhöhten emotionalen Reizbarkeit. Kennt, glaube ich, auch so ziemlich jeder. Schon eine Nacht mit schlechtem Schlaf verstärkt eben negative Emotionen. Die Amygdala, das ist unser Angstzentrum im Gehirn, unser aufmerksamer Nachbar, die wird wieder mal überaktiv. Du selbst reagierst impulsiver und gereizter. Der präfrontale Kortex, der für die rationalen Entscheidungen eigentlich zuständig ist, ist weniger aktiv. Dem fehlt die Regenerationszeit und dadurch leidet eben die eigene Impulskontrolle. Außerdem wird das Immunsystem schon nach nur einer einzigen Nacht eklatant geschwächt. Nach einer Nacht mit weniger als 6 Stunden sinkt die Aktivität der eigenen natürlichen Killerzellen um bis zu 70%. Und das Risiko für Erkältungen, für Infektionen und für Entzündungen steigt dadurch natürlich immens. Nach einer schlechten Nacht haben wir ein richtig schlimmes hormonelles Ungleichgewicht. Der eigene Cortisolspiegel bleibt erhöht. Man fühlt sich selbst gestresster und unruhiger. Das Leptin, das ist unser Sättigungshormon, das sinkt. Und unser Ghrelin, das ist unser Hungerhormon, das steigt. Das heißt, man hat mehr Heißhunger auf ungesunde Lebensmittel. Und das kann natürlich im weiteren Verlauf noch weitere Krankheiten nach sich ziehen. Also, wenn du mit dem Gewicht kämpfst, wenn du mit deinem eigenen Gewicht kämpfst, schau mal, wie sieht denn dein Schlaf aus? Das eine kann mit dem anderen wirklich sehr stark zusammenhängen. Wenn du schlecht schläfst, ist es unglaublich schwierig für deinen Körper, das Gewicht unter die eigene Kontrolle zu bringen. Außerdem steigt die Insulinresistenz. Das heißt, die Blutzuckerwerte, die schwanken viel stärker und das erhöht natürlich wiederum das Risiko für Diabetes. Langfristige Auswirkungen, also bei chronischem Schlafmangel, der über Wochen oder Monate hinweg anhält, dann kommen natürlich tiefgreifende gesundheitliche, neurologische und psychische Probleme auf. Wir haben ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Schlafmangel führt eben zu einem anhaltend erhöhten Cortisol und das steigert den Blutdruck. Die Entzündungswerte im Körper, der CRP-Wert, die steigen an und das erhöht wiederum das Risiko für Herzinfarkt und für Schlaganfall. Studien zeigen, dass Menschen mit weniger als 6 Stunden pro Nacht haben ein um 48% erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Langfristig kommt es auch zu Stoffwechselstörungen und einem wesentlich höheren Diabetesrisiko. Der Schlafmangel stört eben diesen Glukosestoffwechsel und dadurch steigt die Insulinresistenz. Menschen, die regelmäßig zu wenig schlafen, haben eben ein um 55% höheres Risiko an Typ 2 Diabetes zu erkranken. Gleichzeitig fördert eben der Schlafmangel die Einlagerung von Bauchfett und das erhöht wiederum den BMI. Schon nach nur 4 Nächten mit unter 5 Stunden Schlaf sinkt die eigene Insulinempfindlichkeit um bis zu 40%. Dann haben wir kognitive und neurologische Folgen, also nicht die 0,8 Promille nach einer schlechten Nacht, sondern die langfristigen Folgen. Das Gehirn leidet massiv darunter. Während des Tiefschlafs wird unser Gehirn durch das lymphatische System gereinigt. Das ist eine Art Müllabfuhr für toxische Stoffwechselprodukte. Bei Schlafmangel sammeln sich eben diese schädlichen Proteine, wie das Beta-Amyloid, im Gehirn an und das führt dann langfristig oder kann langfristig zu Alzheimer und Demenz führen, beziehungsweise wird damit in Verbindung gebracht. Schlafmangel beeinträchtigt aber auch die Neuroplastizität, also die Eigenschaft oder die Fähigkeit unseres Gehirns, neue Dinge zu lernen, neue Verknüpfungen zu bilden, neue Verbindungen zu bilden. Menschen mit einem chronischen Schlafmangel haben deshalb ein 33% höheres Risiko an diesen neurodegenerativen Erkrankungen zu leiden. Und natürlich letzten Endes die psychischen Auswirkungen. Das Ganze kann natürlich zu Depressionen, zu Ängsten, aber auch zu solchen Dingen wie ADHS führen. Schlafmangel reduziert nämlich die Produktion von Serotonin und Dopamin. Und das führt zu einer verstärkten Neigung zu Depressionen. Menschen mit Schlafstörungen haben auch ein 80% erhöhtes Risiko, eben eine Angststörung zum Beispiel zu entwickeln. Oder das Gehirn kann Stress schlechter regulieren, da eben der präfrontale Kortex, der ist normalerweise zuständig für diese rationalen Entscheidungen, der ist geschwächt und die Amygdala bleibt überaktiv. Besonders spannend ist, Schlafmangel kann bei Erwachsenen sogar ADHS-ähnliche Symptome auslösen, weil eben dieses dopaminerge System, was sehr stark in Verbindung mit ADHS gebracht wird, das ist komplett gestört. Zu guter Letzt führt es auch zu einer reduzierten Lebenserwartung, natürlich durch die ganzen Erkrankungen, die dadurch stattfinden können. Menschen, die regelmäßig weniger als 6 Stunden pro Nacht schlafen, haben ein um 12-15% erhöhtes Sterberisiko im Vergleich zu Menschen, die eben die ja von der WHO geforderten 7-9 Stunden Schlaf haben. Schlafmangel ist eben also kein Luxusproblem. Wir sind wahrscheinlich alle noch so ein bisschen damit aufgewachsen oder es ist immer noch sehr häufig in den Medien, dass bestimmte einflussreiche Personen nur 4 Stunden schlafen oder morgens früh um 4 Uhr wach sind und dann bis nachts um 1 arbeiten oder sowas. Nein, keine gute Idee. Auch wenn diejenigen damit erfolgreich sind, kann man sich nicht überlegen, was das mit der Lebenserwartung von den Personen macht. Das waren jetzt viele Fakten zum Schlaf selbst. Aber jetzt interessiert dich, wenn du bis jetzt gerade noch dran geblieben bist, natürlich am meisten, was kannst du jetzt dagegen tun? Also was kannst du für besseren Schlaf tun? Nicht dagegen, sondern für guten Schlaf. Da gibt es zum einen sowas wie die sogenannte Schlafhygiene. Und damit ist jetzt nicht gemeint, dass man vorm Schlafengehen bitte sich möglichst bettfertig macht, auch ins Badezimmer geht, duscht, was auch immer. Sondern damit ist gemeint, wie die Umgebung beim Schlafen ist. Zum einen sowas wie das Lichtmanagement. Blaulicht am Abend. Die Schlafhygiene fängt nicht erst im Bett an, die fängt auch schon vorher an. Das blaue Licht von Bildschirmen, von Smartphones, von Tablets, von PCs sollte möglichst reduziert werden. Also man sagt immer mindestens 1 Stunde vor dem Schlafengehen möglichst nicht mehr aufs Handy drauf gucken. Mittlerweile ist es so, dass die meisten Smartphones so eine Einstellmöglichkeit haben, dass man ab, ich sag jetzt mal 8 oder 9 Uhr, ja, dass da der Blauanteil des Bildschirmlichts reduziert wird. Und das macht natürlich schon mal eine ganze Menge aus. Nichtsdestotrotz hilft es, das ganze Ding 1 Stunde vor dem Schlafengehen trotzdem wegzutun oder halt im Bett noch weiter zu lesen, dass sich die Zeit eben verlängert, weil das Gehirn eben dadurch beansprucht wird. Genauso Blaulicht am Abend reduzieren, sollte man auch versuchen, möglichst viel Tageslicht im Verlauf des Tages zu sich zu nehmen. Ja, im Winter ist es manchmal etwas schwieriger. Wenn ich jetzt gerade aus dem Fenster rausgucke, ist es ideales Wetter dafür. Relativ hell, das sorgt dafür, dass wunderbar viel Adenosin gebildet wird. Und das führt dann eben nach und nach dazu, dass man auch im Lauf des Tages eine gewisse Müdigkeit aufbaut. Dann die Raumtemperatur beim Schlafen sollte möglichst irgendwo zwischen 16 und 18 Grad sein. Das ist ideal für den Schlaf. Wenn man es möglichst kuschelig warm erstmal benötigt, versucht sukzessiv die Temperatur nach und nach runterzuregeln. Alles oberhalb von 19, 20 Grad ist nicht gerade förderlich für den Schlaf. Was auch der Grund ist, dass wir im Sommer meistens nicht so wahnsinnig gut schlafen. Die Geräuschkulisse. Ein leiser, aber gleichmäßiger Sound, eben White Noise zum Beispiel, also weißes Rauschen, findest du in der Vorgängerfolge zu dieser Folge hier. Das kann helfen. Wenn du eher komplette Stille benötigst, dann sorge auch dafür, dass du wirklich eine komplette Stille hast und durch nichts anderes gestört wirst. Zum Zweiten neben der Schlafhygiene haben wir sowas wie die Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel. Nimm Magnesium zu dir. Das fördert die Muskelentspannung und eben den Stressabbau. Aber beim Magnesium gilt wie bei allen Nahrungsergänzungsmitteln oder wenn du es eben auch durch die Nahrung logischerweise aufnimmst, gilt, achtet auf die Qualität. Entweder möglichst unverarbeitete Lebensmittel oder wenn es eben über Nahrungsergänzungsmittel läuft, dann sollte das Ganze eben qualitativ hochwertig sein. Es hilft nicht, die 99 Cent Magnesiumtablette aus dem Supermarkt zu nehmen. Da ist größtenteils Magnesiumoxid drin. Das geht oben rein und kommt unten relativ unverarbeitet wieder raus. Man kann sich dann immer überlegen, das Magnesium, was in diesen Tabletten drin ist, ist quasi das gleiche, was man sich während dem Tourenunterricht auf die Hände schmiert, damit man nicht von den Geräten quasi abrutscht. Dann haben wir das Vitamin D. Vitamin D, unser Sonnenhormon. Prinzipiell könnten wir das auch komplett selber herstellen, wenn wir sehr viel Zeit außerhalb verbringen. Aber in den Wintermonaten ist es sowieso schwer, das herzustellen. Weil eine Daumenregel ist ungefähr, wenn der Schatten länger ist als man selbst, produziert man nicht genug Vitamin D, selbst wenn man draußen ist. Auch da gilt es, auf die Qualität drauf zu achten. Wenn man es zu sich nimmt, bitte immer irgendwelche Öle nehmen, keine reinen Tabletten. Auch das wird quasi oben rein, kommt unten wieder raus und wird gar nicht erst aufgenommen. Außer wenn du bereits Tabletten hast, dann nimm diese Tabletten immer mit irgendwas Fetthaltigem ein. Also trink Milch dazu oder essen fertiges Essen, hat natürlich jetzt nicht unbedingt immer einen guten Einfluss auf andere Dinge, aber sonst kann das Vitamin D einfach nicht aufgenommen werden. Und zu guter Letzt ist Omega-3, also Omega-3-Fettsäuren, und die unterstützen eben die Schlafarchitektur und reduzieren selbst auch die Entzündung. Wenn du die beiden Sachen schon angegangen bist, also die Schlafhygiene, aber auch die Ernährung bzw. Nahrungsergänzungsmittel, natürlich kannst du Omega-3, musst du nicht so zu dir nehmen, also nicht extra zu dir nehmen, sondern kannst du auch über fetten Fisch zu dir nehmen, wobei da auch immer drauf geachtet werden sollte, woher dieser Fisch kommt, dann hast du schon sehr viel gemacht, Schlafhygiene und Ernährung. Als dritte Variante oder dritte Möglichkeit kannst du dir auch noch mentale Strategien und, ich nenne es mal, Nervensystemoptimierung aneignen. Zum einen Dinge wie EMDR-inspirierte Ansätze, zum Beispiel bilaterale Stimulationen, auch dazu habe ich ein paar Beispielfolgen gemacht. Das kann das Nervensystem selbst beruhigen. Dann natürlich Entspannungstechniken. Such dir eine Entspannungstechnik, die dir passt. Kann das autogene Training sein? Kann progressive Muskelentspannung sein. Ich kenne viele, viele Leute, die das autogene Training nicht tagsüber machen können, weil sie währenddessen einschlafen. Also kann das eventuell auch etwas für dich sein. Falls ich dazu meine eigene Folge machen soll, was die eigenen Entspannungs- oder die verschiedenen Entspannungstechniken betrifft, lasst es mich wissen. Zum Zweiten Dinge wie Atemtechniken. Da gibt es sowas wie die sogenannte 4-7-8-Atmung. Und das sorgt für eine schnelle Entspannung. Das heißt, 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden halten und 8 Sekunden wieder ausatmen. Und das dann die ganze Zeit. Und während man das beim Einschlafen macht, kann es vorkommen, dass man sich die ganze Zeit darüber ärgert. Ich zähle die ganze Zeit nur und es tut sich nichts. Und auf einmal ist man weggeschlafen und hat es gar nicht gemerkt. Dann gibt es eben verschiedene Varianten, wie ich das Ganze unterstützen kann durch Klang, durch Audio. Nämlich durch sogenannte binaurale Beats. Also auch da kannst du in die anderen Folgen reingucken, besser gesagt reinhören. Oder auch sowas wie Klangtherapie, Klangschalen oder ähnliches kann helfen. Mir selbst helfen binaurale Beats sehr gut und eben verschiedene Arten von Rauschen. Zum Beispiel das pinke Rauschen ist da wirklich eine wunderbare Sache, um auch da das eigene System, das eigene Nervensystem auf Tiefschlaf drauf vorzubereiten. Das soll es jetzt für diese Folge erstmal gewesen sein. Ist auch diesmal wieder eine ziemlich lange Folge, für meine Verhältnisse ziemlich lange Folge geworden. Vielen Dank dafür, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Wir haben heute eine Menge über Schlaf gelernt. Besser schlafen heißt eben besser leben und das ist absolut keine Übertreibung. Die wichtigsten Takeaways für dich sind, Schlaf ist eben keine passive Pause, da passiert unheimlich vieles Essentielles für deine Gesundheit. Ein chronischer Schlafmangel, der hat eine drastische Auswirkung auf Körper und Geist. Aber mit einfachen Anpassungen, Licht, Ernährung, aber auch Routinen, kannst du deinen eigenen Schlaf nachhaltig verbessern. Und jetzt bist du dran. Welchen Tipp wirst du denn ausprobieren? Schreib mir in die Kommentare und teil deine Erfahrungen mit mir. Hast du weitere Fragen oder Themenwünsche? Dann schreib mir, vielleicht widme ich deine Frage dann der nächsten Episode. Also nochmal, danke, dass du dabei warst. Bis zur nächsten Folge und bis dahin behalt einen klaren Kopf und mach's gut.